Onda.
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 609. Wir haben zunächst ein paar Notas, die sich hauptsächlich mit den jüngsten Ausfällen des orangenen alten Mannes aus dem Weißen Haus befassen. Aber auch eine Nachricht über die massenhaften Proteste in Argentinien nach einer queerfeindlichen Hassrede von Javier Milei. Während der Militärdiktatur wurden hunderte Kinder entführt. Viele Angehörige suchen bis heute nach ihnen. Die Organisation Abuelas de Plaza de Mayo hat nun das Auffinden von Enkelin Nummer 139 bekannt gegeben. Und nochmal Argentinien. Die Suppenküchen in Buenos Aires sind ein wichtiger Anlaufpunkt für viele Menschen, vor allem in den armen Vierteln der Hauptstadt. Trotz einer Armutsrate von über 50% der Gesamtbevölkerung geht die zuvor schon knappe staatliche Unterstützung noch weiter zurück. Jule Giesler hat sich dort einmal umgeschaut. Drogenkonsum ist mit vielen Risiken und Gesundheitsgefährdungen verbunden. Ein Konzept dagegen befasst sich mit sogenannter Schadensminimierung. Thomas von Radio Matraca hat sich zu diesem Zweck zwei Projekte angeschaut, eins in Lima in Peru und eins in Berlin. Und es gibt von uns wieder einen Audiowalk. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ist eine Spurensuche in Sachen Klimagerechtigkeit. Entlang von 6 Hörstationen werden globale Zusammenhänge aufgedeckt, die im Alltag des globalen Nordens meist unsichtbar bleiben oder verdrängt werden. Den Link zum Audiowalk findet ihr auf unserer Website npla.de unter News. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir wie immer vom Onda Info.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Kennt ihr schon den Golf von Amerika? Auf Google findet ihr ihn nicht, zumindest nicht in Mexiko. In den USA dagegen schon, denn US-Präsident Donald Trump hat am Tag seiner Amtseinführung ein Dekret unterschrieben, das dem Golf von Mexiko in seinem Herrschaftsgebiet diesen neuen Namen verpasst. Aber noch müsst ihr ihn euch nicht merken, denn Google kam der Bitte von Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum, die Umbenennung nicht zu übernehmen, zum Teil nach. Innerhalb Mexikos wird er immer noch als Golfo de México angezeigt. Im Rest der Welt sollen in Zukunft beide Bezeichnungen erscheinen. Ob das auf Dauer so bleibt? Wer weiß, denn Trump hat ja so einige Ambitionen, was die Ausdehnung seines Herrschaftsgebietes angeht.
Ende Januar hat die rechte US-Regierung unter Donald Trump illegalisierte MigrantInnen mit Militärmaschinen nach Brasilien und Kolumbien deportiert. Die MigrantInnen wurden dafür zum Teil an Händen und Füßen gefesselt. Bei dem stundenlangen Transport sollen sie nichts zu essen und zu trinken bekommen haben und zum Teil geschlagen worden sein. Außerdem war die Maschine beschädigt und die Klimaanlage fiel aus. Trump hatte behauptet, die Abgeschobenen seien Mörder, Drogenhändler oder Gangmitglieder. Nach brasilianischen Medienberichten waren unter den Abgeschobenen jedoch auch Familien, ältere Frauen, Minderjährige und autistische Kinder. Frauen und Kinder sollen allerdings nicht gefesselt gewesen sein. Ein 51-jähriger Mann soll bereits 35 Jahre in den USA gelebt haben und kaum noch Portugiesisch sprechen. Seit dem Jahr 2000 gab es 59 Abschiebeflüge, in denen 7.700 BrasilianerInnen aus den USA nach Brasilien deportiert wurden. Nach der ersten Empörung kündigte die brasilianische Regierung an, eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit den USA einzurichten, um zukünftig für eine würdige Behandlung der Passagiere zu sorgen.
Não tinha ar-condicionado, tudo desligado no avião, e eles querendo que a gente esperasse sem água, sem comida, todo mundo apavorado, eles não deixavam as pessoas ir ao banho, querendo fazer necessidade, eles não deixavam.
Ähnlich in Kolumbien. Auch hier gibt es schon länger Abschiebeflüge aus den USA, bislang allerdings in Passagiermaschinen. Ende Januar hatte Kolumbiens Präsident Petro zunächst die Landeerlaubnis für 2 US-Militärmaschinen mit Deportierten verweigert. Daraufhin verhängte ein empörter Donald Trump Strafzölle von 25% gegen kolumbianische Waren und drohte weitere Zölle in Höhe von 50% an. Petro knickte sofort ein. Die kolumbianische Regierung erfüllt nun alle US-Forderungen in Bezug auf die Abschiebeflüge. Allerdings hat nach kolumbianischen Angaben keiner der Abgeschobenen Vorstrafen. Wie auch in Brasilien kamen die Deportierten in Kolumbien nach ihrer Landung auf freien Fuß.
Noch einmal zurück zu Donald Trump. Dekrete unterschreiben scheint ihm große Freude zu bereiten. Schon am Tag seiner Amtseinführung unterschrieb er mehrere Dutzend davon. Das war ihm sogar so wichtig, dass er nicht einmal den Einzug ins Weiße Haus abwarten wollte, sondern sich einen Schreibtisch auf die Bühne der Capital One Arena in Washington bringen ließ. Vor den Augen der zur Amtseinführung geladenen Gäste unterschrieb er seine ersten Dekrete. Unter anderem erklärte er den nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko. Mit Hilfe des Militärs wolle er so die illegale Einwanderung stoppen, begründete das Trump. Schon kurz nach seiner Vereidigung wurde die CBP-One-App abgeschaltet. Über diese konnten AsylbewerberInnen Termine für die Einreichung ihrer Asylanträge vereinbaren. Alle bereits gewährten Termine wurden auch sofort storniert. Weiterhin verkündete Trump, dass er Millionen krimineller Ausländer in ihre Herkunftsländer zurückführen lassen wird. Darüber hinaus erklärte er mexikanische Drogenkartelle zu ausländischen Terrororganisationen. Wenige Tage später unterschrieb Trump ein weiteres Dekret, welches die Einrichtung eines Internierungslagers für kriminelle, illegale Ausländer auf Guantanamo anordnete. Guantanamo? Da war doch was. In der US-amerikanischen Militärbasis auf Kuba errichteten die USA nach Beginn des Krieges gegen den Terror ein Internierungslager für als ungesetzliche Kombattanten angesehene, oft auch als Terroristen bezeichnete Gefangene. Und bereits in den 90er Jahren wurden mehrere tausend kubanische Geflüchtete, die versucht hatten, auf Flößen und selbstgebauten Booten die USA zu erreichen, in Guantanamo interniert. Mexiko. Nur wenige Tage nachdem US-Präsident Donald Trump die ersten MigrantInnen ohne legalen Aufenthaltsstatus in den USA mit Militärmaschinen in ihre Herkunftsländer hat deportieren lassen, brach in der im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas gelegenen Grenzstadt Tapachula eine Migrantenkarawane auf. Mehr als 2000 Personen, Männer, Frauen und Kinder, marschierten gemeinsam Richtung Norden. Viele von ihnen wollen der verschärften Migrationspolitik Trumps zum Trotz versuchen, die Grenze zu den USA zu überqueren. Im an der Grenze zu Guatemala gelegenen Tapachula hat sich seit Jahresbeginn die Situation für MigrantInnen zunehmend verschärft. Auf Trumps Anordnung hin wurde eine App abgeschaltet, mit der sie bereits im Ausland einen Asylantrag für die USA stellen konnten. Daraufhin hat die mexikanische Migrationsbehörde Hunderten von ihnen die Ausgabe der bereits zugesagten Papiere für die Weiterreise Richtung USA verweigert. Es wird geschätzt, dass die Anträge von bis zu 30.000 Personen aktuell nicht mehr bearbeitet werden. Darüber hinaus gibt es laut dem Kollektiv zur Beobachtung der Südgrenze, auf Spanisch Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur, kaum Informationen darüber, wie weiter verfahren werden soll. Aufgrund der unklaren Situation bezüglich der Legalisierung ihres Aufenthaltsstatus in Mexiko, fehlender finanzieller Mittel und angesichts einer zunehmenden Bedrohung durch kriminelle Banden hat sich eine immer größer werdende Zahl von MigrantInnen dazu entschlossen, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Vor allem Menschen aus Kuba, Kolumbien und Venezuela haben sich mit der Bitte um Rückführung an die Migrationsbehörde in Tapachula gewandt. Andere setzen auf einen Neuanfang in Mexiko und haben sich deshalb der Migrantenkarawane angeschlossen. Sie hoffen weiter im Norden ihren Aufenthaltsstatus regeln zu können und dort auch Arbeit zu finden.
Am 1. Februar sind in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den rechten Präsidenten Javier Milei zu protestieren. Die Großdemonstration stand unter dem Motto gegen Faschismus und Rassismus. Auch in anderen Städten wie Rosario, Neuquén und Santa Fe gab es Demonstrationen. Mobilisiert hatte vor allem die queere und feministische Community, aber auch Gewerkschaften und Oppositionsgruppen.
Siempre ante los discursos de odio el pueblo se manifiesta de forma pacífica con alegría como siempre lo hacemos.
Anlass waren Äußerungen, die Milei auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gemacht hatte. Dort hatte er Homosexuelle als Pädophile bezeichnet. Zudem hetzte er gegen Feminismus, Inklusion, Abtreibung und Umweltschutz, der die Wirtschaft ausbremse.
Feminismo, Diversidad, Inclusión, Equidad, Inmigración, Aborto, Ecologismo, Ideología de Género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles.
Die Demonstration war eine der größten der letzten Jahre in Argentinien. Die DemonstrantInnen forderten ein inklusives und demokratisches Land. Außerdem demonstrierten sie gegen Intoleranz und für Gleichheit und die Verteidigung bereits erkämpfter Menschenrechte. Übrigens gab es auch in anderen Städten wie Berlin einen lauten Protest in Solidarität mit dem Aktionstag gegen Milei in Argentinien.
Iniciamos el 2025 con la felicidad de otro encuentro. Bienvenida, nieta 139.
Die Organisation Abuelas de Plaza de Mayo gab am 21. Januar die Auffindung von Enkelin 139 bekannt. Unaufhaltsam kommt die Wahrheit über die Verbrechen der Diktatur ans Licht, erklärte Estela de Carlotto zur Aufdeckung der Identität der Tochter von Noemi Beatriz Macedo und Daniel Alfredo Inama. Willkommen in der Wahrheit, liebe Enkelin, erklärte Carlotto, Präsidentin der Abuelas, bevor sie die Identität der Tochter der beiden Aktivisten der marxistisch-leninistischen kommunistischen Partei preisgab. Beide waren während der letzten argentinischen Zivil-Militär-Diktatur im November 1977 entführt worden. Zu diesem Zeitpunkt war Noemi im sechsten oder siebten Monat schwanger. Enkelin 139 wurde zwischen Januar und Februar 1978 geboren. Ihr Vater Daniel hatte zwei Kinder aus anderen Beziehungen, die zusammen aufwuchsen und von Noemis Schwangerschaft wussten. Ramon ist Unterstützer der Organisation der Abuelas und war bei der Konferenz anwesend, um seine Schwester zu begrüßen. In La Plata, wo er wie auch sein Vater herkommt, hat man viel nach dieser Schwester gesucht. Die Familie des Vaters fiel dem Staatsterrorismus zum Opfer. Über Daniels Mutter Lucia erzählte Carlotto, das Verschwinden ihres Sohnes war ein schwerer Schlag für sie. Von diesem Moment an war jeder Geburtstag, jedes Fest bestimmt von Schmerz und Traurigkeit. Sie starb am 20. April 2013, aber sie hat nie aufgehört, nach ihrer Enkelin zu suchen. Carlotto betonte einmal mehr die Bedeutung des kollektiven Kampfes und der Kontinuität der staatlichen Politik, bezeichnete die Abuelas-Präsidentin als zentral und versicherte, dieses Ministerium und seine Politik müssen weiterhin von der Regierung und allen ihren MitarbeiterInnen unterstützt werden. Alerta, Antifaschista, Alerta, 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 Alerta, Antifaschista.
Die Suppenküchen in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires waren auch vor der Amtsübernahme von Präsident Javier Milei ein wichtiger Anlaufpunkt für viele Menschen, vor allem in den Villas und Barrios Populares, den Armenvierteln der Hauptstadt. In zwei der größten Villas hat sich die Situation im letzten Jahr jedoch noch verschärft. Momentan bekommen sie noch Essenslieferungen von der städtischen Regierung. Bei einer Armutsrate von über 50% der Gesamtbevölkerung Argentiniens ist eine Unterstützung mehr als notwendig. Doch seit Mileis Amtsantritt im Dezember 2023 gehen die zuvor schon knappen Unterstützungen noch weiter zurück. Jeden Tag bereiten die Frauen des Gemeinschaftszentrums Doña Emi, gelegen in einem der größten Armenviertel von Buenos Aires, das Essen für rund 550 Personen zu.
Unermüdlich arbeiten die Frauen in der Suppenküche der Villa 21, 24, Tag ein, Tag aus und das ohne Lohn, da ihre Arbeit weder vom Staat noch von der Stadt anerkannt wird.
Köchin Liz berichtet. Wir werden nicht bezahlt, wir haben kein Einkommen. Wir kommen nur Waren im Tausch für unsere Arbeit, mehr nicht. Eva Alarcón leitet das Gemeinschaftszentrum Doña Emi. Sie selbst ist in dem Haus aufgewachsen, das heute als Gemeinschaftszentrum dient. Seit über 20 Jahren gibt es die Suppenküche nun schon. Ihre Eltern hatten sie gegründet, als Antwort auf die drohende Finanzkrise und den argentinischen Staatsbankrott 2001. Damals haben sie gar keine Unterstützung vom Staat bekommen, erzählt Eva. Sie erinnert sich, wie sie als Kind auf Märkten und in Läden um Essensspenden für die Suppenküche gefragt hat. In den letzten Jahren hat die junge Frau für die staatliche Anerkennung der Suppenküche gekämpft. Seit einigen Jahren bekommen sie dadurch Essenslieferungen von der städtischen Regierung. An der Bezahlung der Arbeiterinnen hat dies jedoch nichts geändert, da diese laut Gesetz nicht als solche angesehen werden, wie Eva erklärt. Laut Gesetz gelten sie als Freiwillige. Von Montag bis Freitag, manchmal auch samstags, arbeiten diese Frauen jeden Tag 4 bis 6 Stunden, manchmal auch mehr, mit vollem Körpereinsatz, ohne Bezahlung, weil das Gesetz sagt, dass sie gar keine Arbeiterinnen sind. Doch für uns und die ganze Gemeinschaft sind sie das. Für viele BewohnerInnen ist die Suppenküche überlebenswichtig, auch wenn die Inflation gesunken ist und sich bei 3% monatlich eingependelt hat. Im Vergleich zu 25% monatlich im Januar 2024 ist dies ein positives Zeichen. Gleichzeitig sind die Lebensmittelpreise auch im Vergleich um das Doppelte bis Dreifache gestiegen. Grund ist die Aufhebung der staatlichen Subventionen. Für viele Menschen ist die Suppenküche überlebenswichtig, so wie für diese ältere Dame. Ich komme seit 20 Jahren hierher. Zu Beginn bin ich mit meinen 4 Schwestern hierher gekommen. Und zum Glück hatten wir die Suppenküche. So hat es uns nie an Essen gefehlt.
Eva kämpft um den Erhalt der Suppenküche. Doch sie hat wenig Hoffnung in die Politik, die sich ihrer Meinung nach nicht für die Armen interessiert.
Wir haben 50 Armenviertel, von denen nur 4 laut Gesetz urbanisiert werden. Wir haben weder Wasser- noch Abwasseranschluss. Niemand kümmert sich um die öffentlichen Plätze. Orte für Kinder und Jugendliche werden vernachlässigt. Die Kinder können nirgendwo spielen. Der Urbanisierungsplan soll garantieren, dass die Viertel an die Wasser- und Abwasserversorgung sowie an das Stromnetz angeschlossen werden. In einem Großteil der Villas sieht die Realität jedoch anders aus. Die meisten Menschen verfügen über keinen Wasseranschluss und die wilden Kabelgeflechte in den Gassen gehören zum typischen Bild der Villas, in denen die Menschen sich selbst organisieren und ihr eigenes Stromnetz aufbauen. Das ist jedoch nicht ganz ungefährlich. Ab und an kommt es zu Kabelbränden durch Überlastung, wie in der Villa 31. Villa 31 ist das wohl bekannteste Armenviertel von Buenos Aires. Es liegt mitten im Stadtzentrum, ist jedoch abgeschnitten vom Rest der Stadt. Auch hier unterstützen die NachbarInnen einander. Doch auch hier sind die Suppenküchen von den Kürzungen der Regierung betroffen, wie eine der Köchinnen resigniert berichtet. Früher sind wir eher auf die Straße gegangen, um zu kämpfen, für mehr Lebensmittel, um den Menschen zu helfen. Aber mit Milei wurden uns die Flügel gestutzt, weil wir nicht mehr protestieren können, ohne dafür unterdrückt zu werden. Und darüber hinaus haben sie auch unsere Gehälter um die Hälfte gekürzt. Im Viertel gibt es auch einen Kindergarten, der von der Nichtregierungsorganisation FEOL, der Front der kämpfenden Organisationen, organisiert wird.
In diesem Kindergarten bekommen täglich 30 Kinder eine warme Mahlzeit und Zuflucht. Organisiert haben ihn die Frauen aus dem Viertel selbst. Sie bekommen noch Lebensmittel von der Regierung, doch den Bedarf können sie nicht mehr decken. Doch aufgeben ist für Kindergärtnerin Delma keine Option.
Für die Kinder mache ich das, denn sie brauchen einen Ort, an dem sie sich geliebt und aufgehoben fühlen, wo sie zumindest etwas zu essen bekommen. Für die Kinder gehen wir jeden Tag arbeiten, obwohl unser Gehalt so gering ist.
Hoffnung in die Regierung haben in den Vichas nicht viele. Zu oft wurden sie vergessen. Doch aufgeben ist bei so viel Not in Argentinien, gerade unter Milei, für niemanden hier eine Option.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ein Audiowalk über Klimagerechtigkeit. In diesem Audiowalk laden wir euch ein, das Spreeviertel zu erkunden, mit einem kritischen Blick auf Zukunftsmodelle für ein nachhaltiges Leben.
Den Link zum Audiowalk findet ihr auf unserer Website npla.de unter News.
Radio Matraca desde Berlin.
Radio Matraca desde Berlín.
Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Der Begriff Krieg gegen die Drogen wurde von den Medien nach einer Pressekonferenz im Juni 1971 verbreitet. auf der US-Präsident Richard Nixon den Drogenmissbrauch zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt hatte. Am selben Tag hatte er dem US-Kongress einen Sonderbericht über Drogenmissbrauchsprävention und Kontrolle vorgelegt, in dem mehr Bundesmittel für die Prävention neuer Süchtiger und die Rehabilitation bestehender Süchtiger gefordert wurden. Dieser Aspekt fand jedoch in den Medien nicht die gleiche Beachtung wie der polemische Begriff Krieg gegen die Drogen. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, die der Schadensminimierung und der Information über den Drogenkonsum gewidmet ist. Thomas von Matraca hat sich zu diesem Zweck zwei Projekte angeschaut. Eines in Lima, Peru, und eines in Berlin. Schadensminimierung ist ein Konzept, die mit dem Drogenkonsum verbundenen Risiken und Gesundheitsgefährdungen zu minimieren. Sie basiert häufig auf Einschätzungen, die sich auf die Analyse chemischer Befunde und eine professionelle Begleitung stützen. Drogengebrauch ist ein Thema, das ebenso relevant ist, wie es oft unsichtbar gemacht wird. Wir wollen uns ihm nicht auf die klassische Weise nähern, also aus dem traditionellen strafrechtlichen und prohibitionistischen Ansatz, sondern wir wollen uns mit Vorschlägen befassen, die versuchen, das Thema aus der Perspektive der Schadens- und Risikominimierung, der öffentlichen Gesundheit und des Rechts auf Information anzugehen. Francesca Brivio hat in verschiedenen Medien als Reporterin und Fotografin gearbeitet, ist Aktivistin für die Entkriminalisierung von Cannabis und Drogen im Allgemeinen und sie ist Koordinatorin bei SOMA.
Hola, mi nombre es Francesca Brivio Grill.
SOMA ist ein gemeinnütziges Projekt, das es seit 2018 gibt, mit Sitz in Lima, Peru. Wir schauen aber auf ganz Lateinamerika. Wir widmen uns der Information, Beratung, Bildung und Betreuung, die in einer Welt mit Drogen notwendig ist. Wir führen Strategien durch, um die Risiken des Substanzkonsums zu verringern, die Menschen zu ermächtigen und die Debatte über legale und illegalisierte psychoaktive Substanzen zu erweitern.
Y ampliar y elevar el debate público sobre las sustancias psicoactivas, tanto legales como las ilegalizadas.
Esteban Acuña ist Direktor und Mitbegründer des Projektes. Der Journalist und Sozialkommunikator fügt hinzu:
En SOMA siempre decimos que.
Bei SOMA sagen wir immer, dass das Gespräch über Drogen eine gute Gelegenheit ist, über andere wichtige Aspekte wie Sicherheit, Persönlichkeitsentwicklung, Genuss, Vergnügen und so weiter zu reden und sich nicht nur auf Schäden, Sucht und den reinen Drogenhandel zu konzentrieren.
Ein großer Teil der Gesellschaft nimmt den Drogenkonsum als Charakterfehler des Einzelnen wahr. Eine Klassifizierung, die vom Soziologen und Schriftsteller Irving Goffman verwendet wurde. Goffman gilt als Vater der Mikrosoziologie und er war einer der wichtigsten Propheten derjenigen, die Drogenmissbrauch im Zusammenhang mit mangelndem Willen, tyrannischen oder unnatürlichen Leidenschaften, falschen Überzeugungen oder Unehrlichkeit sehen.
Menschen, die Drogen konsumieren und mit sich führen, setzen sich weiterhin einer Reihe von Gefahren aus, die weit über die Substanz selbst hinausgehen. Es geht um Gewalt, polizeiliche Verfolgung, Diskriminierung und Stigmata, die mit dem Konsum zu tun haben.
Wie in vielen anderen Ländern folgt das peruanische Strafgesetzbuch der Logik von Goffman, in dem es die Kommerzialisierung, Förderung und Werbung für illegale Substanzen verbietet und diese mit Gefängnisstrafen von bis zu 25 Jahren ahndet. Obwohl der Besitz von Substanzen für den persönlichen Gebrauch unter bestimmten Bedingungen nicht strafbar ist, steht das Rechtssystem Menschen, die Drogen konsumieren, nach wie vor feindlich gegenüber. Der peruanische Rechtsanwalt Humberto Rotondo, der für das Fundraising von SOMA zuständig ist, berichtet:
En el Perú existe un régimen de prohibición general, pero también al mismo tiempo un régimen de decriminalización.
In Peru gibt es ein generelles Verbot, aber gleichzeitig auch eine Entkriminalisierung, die in unserem Strafgesetzbuch verankert sind. Es gibt nicht so sehr eine Verfolgung von Kleindealern, man versucht eher das Angebot durch die Vernichtung der Ernte zu reduzieren. Im Vergleich zu anderen Ländern sind nur sehr geringe Mengen an Besitz für den Eigenkonsum nicht strafbar. Wir leben immer noch in einem System der Kriminalisierung, in dem man für Drogenkonsum wahrscheinlich eine Menge Ärger bekommt und im Gefängnis landet.
Los incentivos se alinean para que el sistema legal sea hostil hacia las personas que usan drogas.
Eine Tür, um eine Entkriminalisierungsdebatte zu öffnen, ist, den Konsum von Substanzen und Drogen unter wissenschaftlicheren Gesichtspunkten und unter dem Aspekt des Rechts auf Information zu behandeln. Soma in Peru propagiert wie viele auf der Welt einen neuen Ansatz, sowohl einen neuen technisch-juristischen Ansatz wie auch eine neue soziale und kulturelle Debatte.
Wir wollen eine Tür zu einem gezielten Ansatz für die öffentliche Gesundheit und die Risikominderung öffnen, anstatt mit diesem rein strafenden Ansatz fortzufahren, der versucht zu leugnen, dass Drogenkonsum eine Realität ist.
Soma legt besonderen Wert auf menschliche Bedürfnisse, insbesondere in Zeiten von Informationsüberflutung, Sensationsnachrichten und Fake News, nach dem Recht auf zuverlässige und hochwertige Information zum Thema. Raúl Lescano, Journalist, Redakteur und Mitbegründer von Soma, weist darauf hin.
Wie alle Organisationen, die sich der Risikominderung verschrieben haben, sind unsere Grundlage die Menschenrechte, die sich auf Gesundheit, Freiheit, Bildung und vor allem auf den Zugang zu Informationen beziehen. Unsere Hauptarbeit, ob in Netzwerken, auf Partys oder in jedem anderen Bereich, ist das Recht der Menschen, Zugang zu qualitativ hochwertigen Informationen zu haben, um informierte Entscheidungen treffen und Stellung nehmen zu können. Es ist wichtig, das Paradigma zu ändern, den Krieg gegen die Drogen hinter sich zu lassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich auf Informationen, Beratung und Dienstleistungen, die das Wohlbefinden der Menschen in den Mittelpunkt stellen. Unabhängig davon, ob sie Drogen nehmen oder nicht.
Am Ende des letzten Sommers fand eine Demo am Kottbusser Tor in Berlin statt, bei der die Fortschritte und die verbleibenden Herausforderungen im Kampf für die Entkriminalisierung vorgestellt wurden.
Der zunehmende Fentanylkonsum und die Produktionsdrosselung von Opium durch die Taliban führen zu unberechenbaren Veränderungen auf dem Drogenmarkt. Dies erhöht das Risiko von Überdosierung und macht Drug-Checking-Angebote umso wichtiger. Der Blick über unsere Grenzen hinaus lohnt sich, um sich von progressiven Ideen inspirieren zu lassen. Portugal und die Schweiz haben neue Wege beschritten und beispielhafte Modelle entwickelt, die zeigen, dass eine humanere und akzeptierende Drogenpolitik möglich ist.
Das Projekt Drug-Checking in Berlin basiert auf der neutralen Beratung über psychoaktive Substanzen, Wirkungen, Nebenwirkungen und Risiken. Anonym, kostenlos und vertraulich. Stefan Mohr, der das Projekt betreut, erzählt uns:
Das Projekt Drug-Checking ist eine Strategie der öffentlichen Gesundheit zur Risikoprävention und Schadensminderung. Dabei wird eine quantitative und qualitative Analyse von illegalen und schwarz gehandelten psychoaktiven Substanzen durchgeführt. Dazu gehört auch die Rückmeldung der Ergebnisse an die Personen, die die Substanzen zum Testen mitbringen. Das Projekt Drug-Checking beruht also auf evidenzbasierter Beratung und ist sehr leicht zugänglich. Ziel ist es, Überdosierungen oder Vergiftungen zu verhindern und die Autonomie und Selbstbestimmung der Menschen zu stärken, damit sie in der Lage sind, auf der Grundlage genauer Informationen Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig sollen Strategien für einen sicheren Gebrauch vermittelt werden. Dies gilt nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für alle Interessierten und Nutzer illegaler Substanzen über unsere Website.
Interessadas y usuarias de sustancias ilegalizadas.
Ziel der beiden Projekte in Lima und Berlin ist es, potenzielle KonsumentInnen vor besonders schädlichen Substanzen zu warnen, die Risiken des Konsums zu verringern und die Konsumkompetenz zu fördern.
Was das Projekt Drug-Checking anbelangt, so sehen wir keine großen gesundheitlichen Schäden bei den Personen, die das Projekt besuchen und ihre Substanzen mitbringen. Im Allgemeinen handelt es sich um Menschen, die präventiv handeln und über viele Informationen zu Konsum, Dosierung oder Überdosierung verfügen. In unserem Fall haben wir so gut wie nie Folgen erlebt, die an eine Überdosis heranreichen oder die körperliche Gesundheit beeinträchtigen. Die Menschen, die zu unserem Projekt kommen, konsumieren, wie gesagt, im Allgemeinen verantwortungsbewusst und bringen die Substanzen mit, weil sie bereits eine Präventionspraxis entwickelt haben.
Von Lima bis Berlin entstehen Initiativen, die einen humaneren Blick auf das Thema ermöglichen und den Zugang zu unvoreingenommenen und qualitativ hochwertigen Informationen fördern. Mehr Informationen zu beiden Projekten findet ihr unter proyectosoma.com und drugchecking.berlin.
Radio Matraca desde Berlin.
Radio Matraca desde Berlin.